In den letzten Wochen haben wir uns damit befasst, wie Gott uns von innen heraus verändert. Dabei wurde deutlich, wieder einmal das Stichwort, das in unseren Gottesdiensten eigentlich oft Thema ist, aber wie das überhaupt geschehen kann oder womit nur, das Stichwort Glauben fiel immer wieder. Glauben. Nun gibt es ja verschiedene Sätze, die uns da so begegnen. Ich gehe davon aus, dass solche oder ähnliche euch auch schon mal begegnet sind. Zum Beispiel, Glauben heißt nicht wissen. So einen starken Glauben habe ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Man könnte noch viele Sätze anführen, die deutlich machen, wie der Volksmund Glaube versteht. Vielleicht auch viele Christen. Es handelt sich bei all diesen Sätzen um Missverständnisse. Die Bibel spricht vom Glauben anders. Und sie spricht auch davon, und der Text, den Willi Greve uns eben gelesen hat, vielen Dank, hat da sehr lebenswichtig darauf Bezug genommen, dass Glaube allerdings nötig ist, um in Gemeinschaft mit Gott leben zu können. Da kommt uns der für heute vorgesehene Predigttext doch gerade recht, um Glauben zu lernen miteinander. Ja, wenn wir Gott mit uns leben möchte, entdecken wir vor allem in den Berichten, wie er Menschen zu biblischen Zeiten begegnet ist. Die Predigt steht deshalb heute unter dem Thema, wie geht Glauben? Dazu lesen wir den Bericht aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Wörtlich, er war im Begriff zu sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ja, ein Reisebericht sozusagen. Jesus ist unterwegs. Muss man immer wieder mal vor Augen haben, Gott ist über unsere Welt gegangen. Er hat erlebt, was wir erleben. Er ist mitten reingekommen. Und dann ist er da so unterwegs und begegnet Menschen. Interessanterweise kommt in diesem Bericht dreimal das Wort Glauben vor. Und ich erkenne da eine Entwicklung im Glauben dieses Mannes, der zu Jesus kommt. Deshalb bietet es sich auch an, das sich in drei Schritten anzugucken, wie Glauben geht. Und dass wir es dann in einzelnen Schritten in unserem Leben nachvollziehen. Wie geht Glauben? Erstens, Jesus aufsuchen. Zweitens, Jesus beim Wort nehmen. Drittens, Jesus ernst nehmen. Jesus aufsuchen. Ein Mann im Dienst des Königs. Wir erfahren nicht, ob er Jude ist oder zu den nichtjüdischen Völkern, den sogenannten Heiden, gehört. Hätte durchaus Bedeutung in beide Richtungen. Wir wissen es schlichtweg nicht. In jedem Fall steht er für beide Gruppen irgendwie auch als ein Beispiel da. Dieser Mann als königlicher Beamter hatte vermutlich alles, was er brauchte. Der war gehobene Mittelschicht. Ja. Der litt keine Not. Im Gegenteil, der war eher wohlhabend. Dem fehlt es an nichts. Aber auch er kann sich mit allem, was er hat, in unserer vergänglichen Welt nicht davor schützen, dass die Vergänglichkeit nach ihm greift oder nach seiner Familie. Und früher ist man ja noch an mehr Krankheiten gestorben als heute, wobei die Krankheiten vielleicht auch nur einfach extremer werden, je mehr Gegenmittel wir dagegen haben. Jedenfalls, was wir ja erfahren, dieser Junge hatte Fieber, der hatte also irgendwas in seinem Körper, wogegen sich der Körper wehrt, und das war am Gewinnen. Und das merkte man. Es war äußerst deutlich, die Diagnose stand fest. Nichts mehr zu machen. Ja, wer weiß, was die alles probiert haben. Der hatte ja Geld, der Mann. Na, die Ärzte kamen alle. Nichts. Gebetet hatten sie vielleicht. Der Sohn ist im Begriff zu sterben. Würde man jetzt in so einem Moment das Haus verlassen? Wenn sein Vorhaben schief geht, dass dieser Wunderheiler gar nicht kann, was von ihm erzählt wird, oder er es nicht macht, der hat keinen Bock zu kommen vielleicht. Man weiß ja nie bei diesen Wunderheilern. Dann wäre er nicht dabei, wenn sein Sohn stirbt. Wenigstens das könnte man doch jetzt noch miteinander erleben. Das ist doch wichtig. Und ich weiß, jemand stirbt, dass ich nochmal hinfahre, hingehe, dass ich da bin. Und ich ihm nahe stehe. Er hört von Jesus. Die Berichte sind durchgedrungen. Ohne Facebook, ohne WhatsApp, ohne Telefon. Unvorstellbare Lebensumstände. Steinzeit sozusagen. Und trotzdem spricht sich's rum. Und er geht davon aus, das kann nicht bloßer Unfug sein, was die Leute da erzählen. Da muss was dran sein. Ich muss dahin. Das nimmt der so ernst, dass der seinen Sohn im Sterben allein lässt. Das muss man sich jetzt vorstellen. 30 Kilometer Fußweg. Das waren, wenn man rechtzeitig losgeht und nicht gerade in der Mittagshitze gehen muss, mindestens 5 Stunden ungefähr. 6 eigentlich eher. Vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie schnell man zu Fuß ist. Man geht vor Sonnenaufgang los, ansonsten viel zu heiß. Um 13 Uhr ist er mitten im Gespräch mit Jesus. Die 7. Stunde, der Tag beginnt bei ihnen im Orient um 6 Uhr morgens. Das ist die 0. Stunde sozusagen, die 1. ist 7 Uhr. Ja, 6. Stunde 12 Uhr. Von euch aus muss ich jetzt mal so zeigen. 7. Stunde 13 Uhr. 18 Uhr ist der Tag schon wieder vorbei. Fängt der nächste Tag an. Abends gehört zu morgens. Interessanterweise. 7. Stunde, 13 Uhr ist er mit Jesus im Gespräch. Er hat sich also früh auf den Weg gemacht. Lässt seinen Sohn alleine. Und dann kommt er tatsächlich zu diesem Lehrer. Und er kann seine Bitte vorbringen. Ja, der stirbt, mein Sohn. Komm doch bitte ihn heilen. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, So glaubt ihr nicht. Ich vermute fast, dass wir das jetzt so mit unseren Ohren, in unserem Sprachgefühl nicht so richtig mitkriegen, warum Jesus das jetzt so sagt. Er sagt nicht, achtet darauf, nicht nur wenn ihr Zeichen und Wunder seht, ist Glauben möglich. Sagt er jetzt nicht. Er sagt auch nicht, willst du etwa Zeichen und Wunder sehen, bevor du glaubst? Sodass er den Mann da irgendwie aktiviert. Nein, es ist eine Aussage. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Punkt. Fertig. Eine Beurteilung seiner Generation, seiner Zeit, der Gesellschaft. Man hätte es auch heute sagen können. Ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Wie gesagt, ich vermute, dass da was anderes drin steckt, dass der Mann irgendwie mehr damit anfangen konnte als wir, wenn wir es einfach so hören. Es gibt ja Redewendungen, die man nicht direkt übersetzen kann. Oder auch Art und Weisen, mit jemandem zu reden, die man einfach per Schrift nicht übertragen bekommt. Das ist ja der Nachteil der Übersetzung. Man kann es nicht eins zu eins rüberkriegen für den heutigen Hörer. Man kann es nur probieren. Auf jeden Fall ist es ja eine Kritik. Und interessanterweise, wenn erwähnt wird am Ende, dass es das zweite Zeichen war, das er in Kana in Galiläa tat. Und an anderer Stelle manchmal gesagt wird, er konnte nicht viele Zeichen tun, weil sie nicht glaubten. Hat er einen Grund, das zu sagen? Weil die Leute offensichtlich so sind, dass sie erst Spektakuläres erleben müssen, um zum Vertrauen auf Jesus zu finden. Der Mann, so nach dem Bericht, wie soll man es jetzt ausdrücken, beschäftigt sich gar nicht groß damit? Oder widerspricht nicht? Oder lässt sich nicht abbringen? Der macht weiter. Herr, komm doch bitte mit mir mit. Also es waren ein paar hundert Meter, hier, Kapernaum lag ein paar hundert Meter unter der Meeresoberfläche und Kana etwas drüber. Also es war ein Herabkommen. Komm doch bitte mit mir mit. Komm runter zu mir in mein Leben, in meine Lage, in meine Tiefe, in meine Niedergeschlagenheit. Steig doch mit mir ab, bitte. Komm doch bitte. Ja, nur wenn Jesus da ist, ist es gut. Das ist ja eine richtige Einstellung. Jesus muss da sein, dann wird's gut. Dummerweise hast vielleicht auch du schon lange nichts mehr von ihm gemerkt, dass er da ist. Weiß nicht, wann es zum letzten Mal war, dass du überzeugt davon warst, Jesus ist bei mir. Jesus sagt, davon seid ihr doch normalerweise nur überzeugt, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Ja, wenn gerade was Großartiges passiert, um es dann einzukassieren und so weiter mal zu machen wie vorher und dann wiederum zu jammern, dass ich doch nicht da bin. Weiß nicht, ob er das so gemeint hat. Könnte einem so vorkommen. Vielleicht hast du auch schon lange den Eindruck, Jesus ist ja gar nicht da. Und der Mann will das eben, Jesus, du musst bei mir zu Hause sein, du warst da bisher nicht, deshalb ist mein Sohn krank und jetzt musst du bitte kommen. Und er macht einfach weiter, der lässt sich nicht abbringen von Jesus, nicht mal von Jesus selber lässt er sich von Jesus abbringen. Das ist doch verrückt. Ja, Jesus hat gerade, weiß ich, ob er eine Lehrstunde anfängt hier oder was, und er sagt, komm, wir haben Wichtigeres zu tun, du musst bitte mitkommen. Man merkt aber, dass der da schon eine Beziehung zu Jesus hat, dass der schon weiß, Jesus kann helfen. Ja, er sucht Jesus auf. Er betet. Er weiß, bei dem kann ich ankommen mit meiner Bitte. Er weiß noch nicht, was passiert, aber bei dem kann ich mit meiner Bitte ankommen. Dem ist das, was mir passiert, nicht egal. Das ist ein Glaube. Dann kommt Jesus mit diesem Satz, aber der Mann lässt sich nicht abbringen. Er macht weiter. Jesus, ich brauche dich. Und Jesus macht deutlich, Glauben heißt, ich sehe nicht. Ich sehe nicht im Voraus, dass alles gut wird, weil es ja jetzt schon gut ist. Und der Mann sagt, Jesus muss da sein, dann wird's gut. Jesus hat was anderes vor, das kommt als zweites. Jesus aufsuchen war das erste. Jesus beim Wort nehmen das zweite. Jetzt spricht Jesus wieder mit ihm. Es schien vorher fast, als hätte er erstmal mit allen gesprochen. Irgendwie, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Erstmal eine allgemeine Belehrung. Wie auch immer das gemeint war. Jetzt spricht Jesus mit dem Mann persönlich. Und zwar so wie der Prophet Elia Jahrhunderte vorher. Wörtlich. Geh hin, dein Sohn lebt. Er sagt, Jesus, komm mit. Und Jesus sagt, geh du hin. Du kannst ja runtergehen. Geh du mal wieder in deine Tiefe. Ja, da komme ich doch her. Woanders bin ich ja gar nicht. Geh du hin. Jesus kommt nicht mit. Das ist ja das Problem unseres Lebens. Dass er immer nicht da ist, wenn man ihn braucht. Er lässt mich doch jetzt auch gerade alleine. Ich sehe nichts davon, dass er da ist. Ich spüre davon nicht, von nichts. Der Mann sieht das anders. Jetzt. Vorher war er überzeugt, Jesus muss kommen. Jetzt sagt Jesus, geh du hin. Dein Sohn lebt. Und jetzt, vor welcher Wahl steht der Mann jetzt? Mit seiner Überzeugung, mit der er gekommen ist. Er hat nicht irgendwen geschickt, bitte doch mal den Lehrer, der möge mal ein Wort sprechen und dann wird mein Sohn gesund. Hätte er ja auch welche schicken können. Ich meine, der hatte Angestellte, ja, der war gehobene Mittelschicht, der hatte Angestellte, völlig klar, hätte er einen schicken können. Macht er nicht. Er ist überzeugt davon, Jesus muss kommen. Ja, kann ich denn jetzt losgehen? Das ist die letzte Chance für meinen Sohn und damit für meine Familie. Vielleicht ist es sogar der einzige Sohn, wenn da von seinem Sohn die Rede ist, nicht von einem seiner Söhne. Das war schlimm für so eine Familie. Über das emotionale Verhältnis noch hinaus. Das war die ganze Existenzsicherung. Das war die Rentenversicherung. Ja, so wie als wenn man Riester gemacht hat. Ja, plötzlich weg. Am Ende zahlt es noch Steuern. Wenn der jetzt losgeht, dann ist der Sohn immer noch im Sterben, vielleicht. Aber Jesus kommt nicht mit und er lässt die Chance außer Acht. Mensch, müsste man jetzt nicht irgendwie, Mensch Leute, können wir ihn nicht einfach mal K.O. schlagen, schnell auf den Wagen und mit oder so? Kann man da nicht irgendwas machen? Denkt der Mann offensichtlich nicht. Der Mann schaltet um im Kopf, umparken im Kopf. Kennt ihr vielleicht noch? Mit Jürgen Klopp. Die Werbung einer Automarke. Umparken im Kopf. Der Mann parkt um. Der sagt, okay, die Spur war falsch. Jesus muss also gar nicht mitkommen. Jesus sagt, ich soll jetzt wieder hingehen. Der schickt mich jetzt in meine Verhältnisse zurück. Es ist noch gar nichts anders für ihn. Und dann geht er erstmal los. Wir erinnern uns, mindestens 6 Stunden Fußweg. Ja, es ist mindestens schon 13 Uhr. Jetzt kann es entweder sein, dass der Mann übernachtet hat unterwegs, also beziehungsweise da in Kana und erst am nächsten Morgen ging, könnte sein. Nach jüdischer Zeitrechnung kann es auch sein, dass der gleich losgegangen ist, was ich persönlich ja vermute. Der wird ja nicht gewartet haben, ach ja, ich soll hingehen, na gut, dann bleiben wir noch einen Tag hier oder über Nacht und dann gehen wir mal nach Hause. Na, ist ja auch nicht so wichtig, ob mein Sohn wieder gesund wird. Na, der ist wahrscheinlich losgegangen. Ja, und jetzt braucht er seine Stunden. Und nach 18 Uhr gilt als neuer Tag. Das heißt, 13 Uhr war gestern. Nach 18 Uhr, weit, weit geht der Mann stundenlang und da begegnen ihm seine Knechte. Wer weiß, vielleicht hat er auch bis 15 Uhr mit Jesus geredet und die treffen sich genau in der Mitte oder wie auch immer. Das ist nicht wichtig. Er trifft Leute, die ihm entgegenkommen. Er ist noch nicht zu Hause. Er sieht noch nichts. Die Knechte treffen ihn. sind extra gekommen, um ihm auszurichten. Was wollten sie ihm eigentlich ausrichten? Mensch, brauchst den Meister nicht mehr bemühen, das geht so schon von alleine besser. Ja, weiß man ja am Ende immer nicht, war das jetzt Jesus? Kann ja auch anders sein, ein Zufall. Man weiß das doch nie. Auch überhaupt mit dem Beten ist ja immer so eine Sache. Man weiß ja gar nicht, was Gott am Ende denn macht und ob die Dinge denn wirklich so, dass man immer gleich denn Gott danken will und so, ist ja auch alles ein bisschen übertrieben. Die erzählen ihm, dein Sohn ist wieder gesund. Der stirbt doch nicht. Boah. Da hätte man erstmal eine Party feiern können. So unterwegs. Das muss eine Freude gewesen sein, ihr Lieben. Da ist man da irgendwo, es ist doch völlig egal, wo man dann ist. Und dann, die Freude braucht keinen Rahmen. Ja, die kommt dann einfach mal raus. Da jubelt man. Die sind sich wahrscheinlich um den Hals gefallen. Vielleicht hat er ihn schon von 100 Metern angesehen, oder wenn seine Augen besser waren als meine, vielleicht schon von 200 Metern. Was für eine Botschaft die eigentlich zu sagen haben. Und dann legt man sich da in den Arm. Und der Mann denkt nach. Sag mal, ich war bei dem Meister. Ich bin nur deshalb auf dem Rückweg, weil der gesagt hat, ich soll gehen. Wann ist der Junge eigentlich gesund geworden? Dann fragt er die. Und dann sagen die, ach so, gegen 13 Uhr. Die wissen ja gar nicht, was los ist. Ja, der spricht mit Leuten, die keine Ahnung haben. Die wissen jetzt nicht, warum er da irgendwie noch mehr Theater macht vielleicht. Ja, ihm ist sofort klar. Das ist bei Gebeten und bei dem, was dann passiert, oft so. Das kann man nur selber nachvollziehen. Der Mann weiß ganz genau, ich bin nur losgegangen, weil Jesus gesagt hat, ich soll gehen. Sonst hätte ich den eingepackt. Ja, und hätte ihn mitgenommen. Ich bin hier nur, weil Jesus gesagt hat, ich soll gehen. Und jetzt wird der Sohn genau in dem Moment gesund, wo Jesus das gesprochen hat. Zufall. Ja, als ich mal einem jungen Mann erzählt habe, meine erste Begegnung mit Jesus, da wo ich dieses Wunder bei der Zwischenprüfung erlebt habe, da sagt er mir, das kann ich nicht glauben. Konnte ich ihm nur sagen, das musst du auch nicht, aber ich glaub's. Ich erzähle dir keinen Schluss. Ja, aber das hat man nur selber erlebt. Aber man hat es selber erlebt. Der Mann wusste genau, was die Stunde geschlagen hat hier. Er hat Jesus beim Wort genommen und er erlebt, Jesus kann man beim Wort nehmen. Wir sehen Jesus nicht. Er scheint nicht da zu sein. Sonst wären wir doch wohl nicht in dieser blöden Lage, oder, in der du dich gerade befindest, wenn Jesus wirklich da wäre. Ja, er hat gesagt, dass er bei uns ist, aber ich merke davon nichts, also kann das auch nicht stimmen. Soll ich etwa glauben, dass in meinem Leben alles gut wird, nur weil er versprochen hat, dass er für mich sorgt? Und dann nagen die Zweifel. Und der Glaube erscheint unmöglich. Ich fühle nichts davon, dass Gott mich liebt. Wie soll ich denn das dann glauben? Wie soll das denn bitte Einfluss auf mein Leben haben, wenn ich das nicht fühlen kann? Ich erlebe nichts davon, dass eine Ehe eine gute Sache ist und mein Ehepartner ein Geschenk Gottes. Ja, wie soll ich dann glauben, dass das mit unserer Ehe richtig ist und dass da noch was Gutes draus wird? Wie soll denn das gehen? Ich merke nichts davon, dass Jesus es gut mit mir macht. Wie soll ich dann glauben, dass er mich nicht vergessen hat? Ich kann nicht, was Gott mir als Aufgabe gegeben hat. Wie soll ich denn das dann schaffen? Wie soll ich davon ausgehen, dass ich das auch schaffen kann? Ich kann mir jetzt keine Zeit nehmen und habe auch kein Geld dafür, mich um diesen Menschen zu kümmern. Nur weil Gott das sagt. Wie kann er das denn jetzt von mir verlangen? Sag mal, einer der Freunde von Jesus, der mit der größten Klappe und dem kleinsten Glauben, der hat mal gesagt, auf dein Wort hin. Nur weil du es sagst, Jesus. Das ist zwar der größte Blödsinn, was du mir gerade erzählt, dass ich die Netze nochmal auswerfen soll, nachdem wir die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben und die Fische tagsüber nun mal einfach nicht an der Oberfläche sind und Tiefseefischernetze habe ich nicht. Ja, das ist zwar der größte Blödsinn, was du sagst, aber ich mach's. Auf dein Wort hin, nur weil du es sagst. Ja, der Mann kann doch jetzt nicht gehen von Jesus, aber er tut's. Weil Jesus sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus beim Wort nehmen. Gott steht zu seinem Wort. Gott meint, was er sagt, und er sagt, was er meint. Wir finden in der Bibel lauter Zusagen, ihr Lieben, an die wir uns klammern können und an die wir uns klammern sollen. Sie sind uns deshalb gegeben. Sie sind uns gerade gegeben, weil wir es nicht sehen. Sie sind uns gerade gegeben, weil die sichtbare Wirklichkeit uns einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Und weil immer die Frage besteht, war das jetzt Zufall oder nicht, was mir begegnet ist? Wir haben ein Interpretationsinstrument, wie die Welt hier zu verstehen ist, wie sie zu sehen ist. Deshalb ist das Beten so entscheidend. Als ob Gott das nötig hätte, dass wir ihn informieren über das, was uns bewegt. Nein, nein. Wer ist es denn, der die Gebete nicht ernst nimmt? Gott nimmt deine Gebete ernst. Wir selber vielleicht nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur sage, ich brauche mal was. Hört es irgendjemand? Oder ob ich zu meinem Vater gehe und sage, Vater, könntest du mir geben? Du kannst doch und du hast doch und du willst doch und du bist doch. Und dann auch mal darauf zu achten, was passiert. Macht dieser Mann den Eindruck, Glaube heißt, ich weiß nicht so genau? Dann wäre der nicht gegangen. Nein, der ist davon ausgegangen, dass das eintrifft, was Jesus ihm sagt. Glauben bedeutet, ich weiß. Das ist mir nur nicht mit meinen natürlichen Sinnesorganen zugänglich geworden, dieses Wissen. Nicht durch Lesen, nicht durch Riechen, nicht durch Hören, wodurch auch immer. Eben gerade nicht. Sondern einfach nur, weil Gott es sagt. Weil Gott glaubwürdig ist. Weil er in seinen Sohn in unsere Welt getreten ist, um zu zeigen, wie wir uns auf ihn verlassen können. Und wie nahe er uns ist, selbst wenn er körperlich gar nicht anwesend ist. Jesus musste gar nicht mitkommen. Es reicht, dass er spricht. Und Gott sprach. So hat er mal die ganze Welt gemacht. Meinst du, der kommt mit deiner kleinen Welt dann nicht zurecht? Doch, auf genau dem gleichen Weg. Er braucht bloß sprechen. Natürlich kann Gott auf ein Gebet hin. Er hat ja übrigens gesagt, Martin Luther hat das mal so ausgedrückt, wenn Gott dein Gebet nicht erhören wollte, dann hätte er dir nicht befohlen zu beten. Das hat mich mal sehr getröstet, dieser Satz. Gott kann sagen nein, weil das, was wir bitten, nicht das Beste ist. Gott kann sagen, jetzt noch nicht. Es wurde mal in früheren Jahren mit der Ampel beschrieben. Rot, nein. Gelb, jetzt noch nicht. Warte noch. Und Gott kann sagen, ja, und macht es sofort, wie bei diesem Mann. Aber immer nimmt er deine Gebete ernst und wichtig. Interessanterweise haben wir als Gemeinschaft ein Jahreslos gezogen für 2017. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Psalm 50,15. Ich habe auch noch persönlich ein Jahreslos. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, wörtlich, wenn es wirksam gemacht wird, also wenn Gott es wirksam macht. Das sind doch interessante Dinge. Da ist wohl was Spannendes zu erwarten in diesem Jahr. In diesem Vertrauen lebte der Mann, dass Jesus keine leeren Worte macht. Das kann man übrigens auch all dem, der ganzen Unsicherheit mal entgegensetzen, die jetzt von Donald Trump ausgeht, dem amerikanischen Präsidenten. Die Zeitungen überschlagen sich ja vor teilweise unterschiedlichen, aber im Tenor doch einigen Bekanntgaben, dass es jetzt also unsicher wird in unserer Welt. Ja, Leute, wir können beten. Wir sollen sogar für die Obrigkeit beten. Hat uns Paulus im 1. Timotheus Kapitel 2 empfohlen. Für alle Menschen. Und dann hat der Mann erlebt, dass der Gott beim Wort nehmen kann, dass Jesus das tut, was er gesagt hat. Und jetzt passiert was Drittes. Jesus ernst nehmen. Er geht nach Hause und erzählt seiner Familie. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Kinder, Angestellte, wer auch immer da lebte, alle glauben, weil der Mann das so erzählt. Jetzt, in diesem Fall, können es doch auch mal andere nachvollziehen, denn sie steckten ja mit drin. Die haben das ja erlebt. Und jetzt zählen die sich auch eins und eins zusammen. Pass mal auf, der ist losgegangen, obwohl er das Sterben seines Sohnes nicht hätte mitbekommen können dann. Dann wird der Sohn gesund. Zu einem Zeitpunkt, wo wir dachten, jetzt könnte er auch da sein. Mensch, wann passiert denn endlich was? Wann kommen die endlich wieder? Er könnte jetzt gerade da sein. Er könnte mit dem Meister sprechen und sagen, komm mit. Und der Meister, wenn es gut läuft, setzt er sich gleich mit ihm in Bewegung. Mensch, dann sind die in einigen Stunden wieder da. Hoffentlich. Und plötzlich wird es besser mit dem Jungen. Und dann kommt er nach Hause und sagt, wisst ihr, wann das besser wurde? In dem Moment, als Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Ich soll mal wieder losgehen. Aber was heißt denn das, dass die jetzt glaubten? Der glaubte doch vorher schon. Wieso? Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Offensichtlich ist das für ihn jetzt eine umfassende Lebenseinstellung geworden. Er hat Schritte gemacht im Glauben. Durch diese Erfahrung und bei dieser Erfahrung und mit dieser Erfahrung. Ja, und jetzt haben sogar noch andere was davon, die das mitbekommen. Ich erinnere mich da noch, weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, schon lange her, als ich zum Glauben kam damals, gab es ein denkwürdiges Fußballspiel. Meiner damals Mannschaft von 16- bis 18-Jährigen, die ich trainiert habe, wir waren 2 Jahre vorher hintereinander aufgestiegen, einmal als Meister, einmal als Zweiter, also eine ganz erfolgreiche Mannschaft. Und wir erwarteten das natürlich im nächsten Jahr wieder, weil wir dann eine neue Altersstufe hatten und wieder eine Klasse unter und der, an der wir jetzt eigentlich gespielt hätten, anfangen mussten. Da war eigentlich ein Aufstieg vorprogrammiert, also mit der Mannschaft. Die war den allen überlegen eigentlich. Und dann haben wir die ersten 4 Spiele verloren. Ah, total schlechte Stimmung in der Truppe. Dann haben wir auch für mich als Trainer, als 20-Jähriger, konnte ich das auch nicht so richtig kompensieren, muss ich sagen. Und irgendwie hingen unsere Köpfe und dann kriegten die es irgendwann hin, doch mal ein Spiel, auch Spiele zu gewinnen und so. Und dann kam nachher die Rückserie. Und wir spielten wieder gegen den Gegner, gegen den diese ganze Misere angefangen hat. Die waren damals Tabellenführer. Gar nicht so weit von hier im Kreis Segeberg. Und inzwischen hatte ich von Jesus gehört und es war fast wie bei dem Mann. Ich habe gedacht, ja Mensch, also dann kannst du ja, wenn das stimmt, dass Jesus sich mit allem beschäftigt, was dich bewegt, kannst du ihn ja mal bitten. Für die Jungs wäre das irgendwie total wichtig, dass wir jetzt dieses Spiel nicht wieder verlieren, sonst geht das nachher wieder bergab einfach nur. So steigen wir vielleicht sogar nach, wobei wir waren inzwischen dann schon ein bisschen hochgearbeitet. So, aber von Aufstieg war nicht mehr zu reden. Und dann dachte ich so irgendwie, ach für die Jungs bete ich jetzt mal. Dann habe ich vorher gebetet. Dummerweise war es jetzt auch noch so, das machte das Beten besonders nötig. Es waren bei mir viele Spieler krank oder verletzt. Ich musste sogar 3 aus einer jüngeren Mannschaft einsetzen. Da braucht man eigentlich gegen den Tabellenführer nicht antreten. Ja, wenn die ein Jahr jünger sind, hast du eigentlich keine Chance. Auf 3 Positionen, so gut waren die Jungs auch nicht. Naja, ich habe dann gebetet, das Spiel fängt an, 1-0 für uns, ein Auswärtsspiel 2-0 für uns. Das gibt's ja gar nicht, was ist denn hier los? Naja, dachte ich, vielleicht hast du die Mannschaft ja auch einfach gut eingestellt. Kann ja auch sein. 2-1, 2-2. So geht's in die Halbzeit. Ja, und ich bin natürlich irgendwie mit dem Spiel beschäftigt, aber vielmehr war ich mit Jesus beschäftigt und dachte, was ist denn das jetzt? Das kann auch wohl nicht angehen. Ja, in dem Moment, wo du glaubst, du hast gebetet und jetzt macht Jesus da was Gutes, läuft das? Aber er hat mir ja nicht versprochen, dass wir das Spiel gewinnen, ne? Also da mal ab. Aber ich war irgendwie der Überzeugung, beten heißt in diesem Fall, wir gewinnen das Spiel. Ja. Und in dem Moment, als ich anfange zu sagen, naja, kann ja auch, und so, und vielleicht sogar ich, und so, 2-1, 2-2, und das, die waren jetzt völlig im Übergewicht, also das ging eigentlich so weiter, dachte ich, wenn wir aus der Kabine kommen. Dann dachte ich, also pass auf, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder glaubst du jetzt oder du lässt das mit dem Kram sein. Aber wenn du glaubst, dann gehst du jetzt davon aus, dass das gut wird. Und dann habe ich mich nochmal in der Kabine hingesetzt, ganz für mich alleine. Die anderen waren schon wieder draußen und habe gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich dann doch wieder gezweifelt habe daran, dass du hier was machen kannst und mein Gebet selber nicht ernst genommen habe. Also das will ich, da will ich jetzt auch nicht mehr dran zweifeln. Ich nehme das jetzt einfach ernst, dass du versprochen hast, dass du mir auch hilfst. Ich komme aus der Kabine. Meine Mutter, die hat immer bei meinen Spielen zugeguckt, da, auch wenn ich trainiert habe, wenn sie konnte, war mitgefahren. Sitzt da am Spielfeldrand als einzige Fankurve sozusagen vor uns. Und dann sagt sie, na, das geht jetzt ja wohl schief, ne? Ich sag, nö. Hä? Also, wir gewinnen jetzt. Ich weiß nicht, was sie für Fragezeichen im Kopf hatte. 3-2, 4-2. 5-2, irgendwann kommt noch das 5-3, aber die Jungs bringen das Spiel ganz locker nach Hause. Völlig unmöglich. Ich weiß, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt. Aber es ist meine Geschichte, die Jesus mit mir geschrieben hat. Gehört zu den ganzen Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe. Und es ist deshalb, ich habe das deshalb mal erzählt, auch wenn es schon länger her ist, weil es eben so wichtig ist, dass wir uns erinnern. Ich habe das jetzt ja letzten Mittwoch, vor einer Woche wieder erlebt bei der Allianz Gebetswoche. Also in der ganzen Woche eigentlich, aber da war ich auch mutlos, weil ich den Eindruck hatte, Mensch, jetzt beten wir hier und irgendwie lässt du dich in deiner Niedergeschlagenheit gar nicht von Jesus bewegen und wirst gar nicht fröhlich dabei und du glaubst ja doch nicht, dass noch Menschen zum Glauben kommen und irgendwie ist das mit dir alles nix. Und du glaubst doch nicht, dass Gott sich um die Dinge kümmert, die du ihm anvertrauen hast. Und dann, und das ist mir schon oft passiert, interessanterweise gerade beim gemeinsamen Beten, nicht, dass die Gedanken einfach abschweifen, sondern dass ich Erinnerungen kriege. Als ob Jesus sagt, pass mal auf, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach. Wie war denn das da vor einigen Wochen? Als ich dir noch mal deutlich gemacht habe, wenn du meintest, ach, willst du überhaupt noch was von mir, dann habe ich dir das durch den Bibelvers, der dich schon so lange begleitet hat, den dir jemand anders in eine E-Mail schreibt, doch noch mal so deutlich gemacht. Ich bin doch da, Matthias. Das geht mir doch nicht aus der Hand. Ich hab dich doch lieb. Und plötzlich wurde ich fröhlich. Durchs Erinnern. Ja, und auch an diese Dinge, an das, was ich gerade erzähle. Du hast doch auch schon Dinge mit Gott erlebt. Du hast schon mal entdecken können, dass Gottes Wort wahr ist und dass du das ernst nehmen kannst. Erinnere dich dran. Und lass dir dann zeigen, dass das auch in dieser Lage gilt und dass Gott dich auch in dieser Lage nicht aus der Hand lässt. Der Glaube wird durch Erinnerung ernährt. Ja, wir können uns erinnern an das, was Gott den Menschen damals getan hat. Das soll uns als Vorbild, als Beispiel dienen, dafür, wie er heute mit uns umgeht. Und dann eins und eins zusammenzählen. Nicht nur, ach, alles Zufall und kann man auch alles anders erklären. Deshalb kannst du doch beten. Wenn du gebetet hast, weißt du, das ist kein Zufall. Gott tut auch eine ganze Menge, ohne dass wir beten. Aber, ihr Lieben, dann merken wir es nicht. Deshalb ist es angebracht, alles, was dich bewegt, mit Jesus zu besprechen. Denn es geht um einen Glauben, der nicht nur darin stecken bleibt, Hauptsache, jetzt geht's mir wieder gut. Hauptsache, jetzt wieder. Und Herr Jesus, ich brauche schon wieder deine Hilfe und dann kannst du auch gerne wieder woanders hingehen. Sondern die Erfahrung, die Jesus mit dir macht. Und interessanterweise macht der Mann am Tiefpunkt seines Lebens die tiefste Erfahrung seines Lebens. Interessanterweise. Und Jesus will damit in deinem ganzen Leben etwas verändern. Du sollst nicht einfach weiter vor dich hinleben und dein Dasein fristen. Als ob Gott dir dann wieder gestohlen bleiben könnte oder ja vielleicht doch kein Interesse an dir hat. Nein, das, was du mit Gott erlebst, soll dir zeigen, und er steckt immer drin und er ist immer da und er brennt immer mit dir mit und für dich. Dieser Mann hat Jesus tiefer kennengelernt, weil er Schritte gemacht hat im Glauben. Wir brauchen keinen großen Glauben, hat ein China-Missionar mal gesagt. Ja, so nach dem Motto, dafür ist mein Glaube nicht stark genug. Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst nur den Glauben an einen großen Gott. Die Frage ist, ist Gott vertrauenswürdig? Und dann eben mein Leben auf Jesus einstellen. Jesus ernst nehmen. Er ist Gott. Ihm brennt etwas auf dem Herzen. Für dich und für diese Welt. Ja Mensch, was Jesus am Herzen liegt, darum bitte ich ihn oft, das kann doch auch dir am Herzen liegen. Dich damit hineinnehmen lassen. Dafür sind die Glaubenserfahrungen wichtig und sind sie der Weg. Wie geht Glauben? Wende dich in allem, was dich bewegt, an Jesus. Handle danach, was er dir sagt. Beobachte, was auf dein Vertrauen hin geschieht, und stelle dein Leben ganz auf Jesus ein. Amen dazu.